Wir steigen in der heutigen Predigt in Offenbarung 19 ein. Offenbarung 19, und zwar die Verse 1 bis 10. Da geht es um den Jubel im Himmel und um die Hochzeit des Lammes. Offenbarung 19, die Verse 1 bis 10. Hier berichtet uns der Apostel Johannes und sagt: Danach hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Menge im Himmel, die sprachen: Halleluja, das Heil und der Ruhm und die Kraft gehören unserem Gott. Denn wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbte und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und abermals sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Throne saß, und sprachen: Amen, Halleluja! Und eine Stimme ging aus von dem Throne, die sprach: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte wie die Stimme einer großen Menge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie die Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, ist König geworden. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Diese sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Siehe, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Mach dich bereit zu der Hochzeit. Mach dich bereit zu der Hochzeit. Und wenn wir in diesen Text in Offenbarung 19 hineinschauen, dann bekommen wir wirklich einen Grund zum Jubeln. Natürlich, wenn wir an Pfingsten denken, an dieses wunderbare Ereignis, wo der Geist ausgegossen wurde, das gibt uns auch einen Grund, uns zu freuen und zu jubeln. Doch heute wollen wir direkt in der Offenbarung weitere kostbare Einblicke bekommen über die wunderbaren und gewaltigen Dinge, die Gott der Herr noch zustande bringen wird, die da noch kommen sollen. Und wir sehen hier schon bereits am Anfang: Der Himmel, der jubelt über die gerechten Gerichte Gottes und frohlockt, dass nun endlich die Gerichte Gottes stattfinden und auch die Hochzeit des Lammes bevorsteht. Der Apostel Johannes schreibt uns hier zu Beginn, wie er eine laute Stimme einer großen Menge im Himmel hörte, die sprachen: Halleluja! Gleich in Vers 1, das Heil und der Ruhm und die Kraft gehören unserem Gott. Und dann sagen sie: Denn wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbte und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und abermals sprachen sie: Halleluja! Und der Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gerade auch in dieser Stelle erkennen wir wiederum, wie sehr der Himmel das gesamte Geschehen auch auf Erden beobachtet und einen großen Eifer für Gott hat. Vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel, wenn wir das mal ein bisschen mit einer Fußballarena vergleichen. Unten, da spielt der Verein. Und auf der Zuschauertribüne, Da fiebern die Fans für ihren Verein mit. Und welch ein Aufschreien da es immer wieder gibt, wenn der Ball nah am Tor ist. Und welch ein Jubel findet dann statt, wenn tatsächlich ein Tor geschossen wurde oder wenn am Ende der Verein, der eigene Verein gewinnt. Nun, wir wissen, dass es ein schlechter Vergleich ist, denn im Himmel, da gibt es überhaupt keine Ausgelassenheiten, wie hier auf der Erde. Deshalb ist eine Fußballarena oder ein Fußballspiel auch hier ein schlechtes Beispiel. Aber einfach mal zu sehen, da geschieht was auf diesem Fußballfeld und da ist eine Menge, eine Masse von Zuschauern, die das mit Eifer beobachtet und dafür einsteht. Und wir wissen, dass der Himmel, der muss sich den Sieg auch nicht erkämpfen wie bei einem Fußballspiel. Denn der Sieg des Himmels, der ist schon längst besiegelt. Wir wissen, der Sieg des Himmels, der ist in dem Blut unseres Herrn Jesus am Kreuz besiegelt worden. Ist gar keine Frage. Und doch beobachtet der Himmel die Dinge, die auf Erden geschehen und auch die Gerichte, die Gott auf diese Erde hereinbrechen lässt. Der Himmel, der beobachtet es auch, wenn auch nur ein einziger Mensch zum Glauben kommt. Da sagt der Jesus, da wird Freude sein bei den Engeln im Himmel. Die beobachten sehr genau, was hier auf der Erde geschieht. Der Himmel beobachtet auch all die Verkehrtheiten des gefallenen Menschen. Und der Himmel beobachtet auch, was der Teufel hier alles sein Unheil anrichtet. Aber wir wissen, dass auch bis zum heutigen Tag noch der Heilige Geist auf Erden wirksam ist. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist bleibend auf Erden, um die Menschen zu überführen von ihrer Sünde, von Gottes Gerechtigkeit und auch von Gottes gerechtem Gericht. Doch wenn die Menschen oder der einzelne Mensch nicht auf das Wirken Gottes eingeht, wenn er nicht Gottes Wort hört, wenn er nicht umkehren will, dann kann Gott letztendlich nicht anders, als auf den Menschen sein gerechtes Gericht zukommen lassen. Und Gottes Wort, das sagt auch zu dir und zu mir, wenn wir auch heute mancherlei Ungerechtigkeiten in dieser Zeit und Welt ertragen müssen, wenn wir auch vieles erdulden müssen, so sagt uns Gottes Wort, dass wir uns nicht selber Gerechtigkeit verschaffen müssen. Dass wir uns nicht selber einsetzen müssen für Gerechtigkeit, sondern Gottes Wort sagt uns, dass er selbst sich rächen wird für alle Ungerechtigkeit. Rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebet Raum dem Zorne Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Römer 12, Vers 19. Und genau das können wir hier in Kapitel 19 sehen, aber auch schon in den vorhergehenden Kapiteln, wo die ganzen Gerichte Gottes über diese Welt hereinbrechen. Auch Kapitel 17 und 18, worin Gott der Herr Gericht über Babylon ausübt. Über Babylon die Große, welche eine Mutter der Huren und der Gräuel der Erde geworden ist. Das ist der erste Punkt, auf den ich nochmals eingehen möchte. Das Gericht auf Erden über die große Hure. Wenn wir das in Kapitel 17 und 18 oder jetzt hier anfangs Kapitel 19 nochmal lesen, dann sehen wir, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil von dem großen, gesamten Gericht Gottes, das der Herr über diese Erde ausüben wird. Doch gerade dieses Gericht über Babylon, das wird ein ganz besonderes Gericht sein. Warum? Weil dieses religiöse System oder auch diese Stadt Babylon, von der in Kapitel 18 geschrieben wird, den ganzen Erdkreis verführte. In Kapitel 19, Vers 2 heißt es sogar, es ist die Hure, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbte. Und bereits in den vergangenen Predigen, da hatten wir uns ja damit beschäftigt, dass sich hierin nicht um eine leibliche, sondern vordringlich um eine geistliche Hurerei handelt. Es ist eine geistliche Organisation, in der ursprünglich Gottes Geist vorhanden gewesen sein muss. Doch dann ist diese Organisation oder dieses System völlig entartet. Wir hatten uns bereits vieles vor Augen gehalten. Und wir sehen in der Heiligen Schrift, hier geht es eindeutig um geistliche Verunreinigung. Es geht um geistliche Befleckung. Hier geht es auch um geistliche Vermischung. Und es geht um große Untreue. Die Hure Babylon ist eine Behausung aller unreinen Geister und Dämonen geworden, heißt es an anderer Stelle. Und liebe Freunde und Geschwister, wir müssen es uns nochmal zu Augen halten. Für unseren Herrn und Gott ist es ein Gräuel, wenn wir uns mit anderen Konfessionen und Religionen einlassen. Wenn wir uns mit anderen geistlichen Organisationen und Denominationen einlassen, worin Menschen sind, die nicht den Geist Gottes haben, die nicht wiedergeboren sind und bei denen auch nicht das Wort Gottes an höchster Stelle steht. Nicht umsonst hatten wir in Kapitel 18 den Aufruf vernommen, gehet aus von ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Ein ganz großer Aufruf, der uns hier begegnet. Dabei fühlen sich auch tatsächlich so viele Kinder Gottes auch in mancherlei Detonationen wohl. Aber wir fragen uns, was tut diese große Hure? Wir haben es vorhin schon gelesen, sie verderbt den ganzen Erdkreis mit ihrer Unreinigkeit. Sie versucht, alle Konfessionen und am Ende auch alle Religionen zu vereinen, sie unter ein Dach zu bringen. Und liebe Geschwister, es ist erschreckend, heute das zu beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so mitverfolgt, was sich alles so bewegt in dieser Zeit und Welt. Es ist erschreckend und überall zu beobachten, dass die Ökumene und der interreligiöse Dialog so vorangetrieben wird wie noch nie. Erst vorgestern hatte ich einen Artikel gelesen in der neuen Topic-Veröffentlichung. Das ist ein Blatt, das immer wieder christliche Informationen liefert zum Zeitgeschehen. In Topic wurde veröffentlicht in der Juni-Ausgabe, dass in den USA nun die erste interreligiöse Universität der Welt eröffnet worden ist. Am meisten bin ich aber darüber erschrocken, dass dieses Werk von einer evangelikalen Bewegung hervorgeht. Es ist die Claremont School of Theology in Kalifornien. Dort können ab sofort jüdische, muslimische und christliche Studenten Theologie studieren. Aber nicht irgendwo gesondert, sondern alle beisammen. Die studieren alle in einer Theologie. Mit einem hohen Anteil an ethischer Makellosigkeit, heißt es, und religiöser Intelligenz, gemeinsam ein religiöses Studium können sie dort absolvieren. Und das ist die erste multireligiöse Universität der Welt. Was ist das Ziel hierbei? Den Studierenden Respekt vor der jeweils anderen Religion zu entwickeln und deren Stärken zu entdecken. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, jeden auf seiner Position stehen zu lassen und alle Ansichten zu tolerieren, und ja, niemandem sagen, dass die Bibel die alleingültige Wahrheit ist. Dabei warnt uns das Wort Gottes eindringlich. Geh nicht solche Vermischungen ein. Gehet aus von ihr, mein Volk, sondert euch ab. Wir sollen mit dem Bösen unvermischt bleiben, sagt die Bibel. Denn wir wissen es, was die Schrift sagt. Wer den lebendigen Gott nicht hat, der hat auch nicht das ewige Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Seit Pfingsten wird das nur derjenige zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehört, der den Geist Gottes hat. Paulus sagt in Römer 8, Vers 9, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist auch nicht sein. Doch auf anderer Seite sagt der Teufel, ach komm, nimm es doch nicht ganz so genau. Die anderen, die meinen es ja auch ernst, die üben da auch ihre Religion aus. Es ist doch nicht so, dass die jetzt nichts glauben würden. Andere, die kommen auch zum Ziel. Es gibt viele Wege in den Himmel. Sei doch nicht so intolerant. Wenn wir uns mit anderen Konfessionen und Religionen vereinen, wenn wir eine Einheit schaffen, dann haben wir es ja schließlich auch gut auf Erden. Dann wird Frieden geschaffen. Ja, das ist das Wort, das der Teufel den Menschen einflößen möchte. Und wir sind sehr erstaunt, dass wir das aus der Schrift herauslesen können, dass es der Teufel tatsächlich schaffen wird, Frieden auf die Erde zu bringen, die Religionen zu vereinen. Doch wir wissen, dass es nur ein Scheinfriede sein wird, der nicht lange anhält. Wir wissen, dass es der Antichrist sogar dazu bringen wird, wir haben uns schon reichlich damit beschäftigt, dass die Menschheit ihn unter dem Mahlzeichen und unter dem Bild anbeten wird. Dass er so die Menschheit vereint und dazu zunächst auch die Religionen gebraucht. Die Anbetung des Teufels, das müssen wir im Blick haben, das ist das Ziel dieser interreligiösen Vereinigung. Das ist das erklärte Ziel des Teufels, worin die interreligiöse Vereinigung einmündet. Die Verführung und Anbetung des Teufels und seiner Dämonen. Er will sein wie Gott. Wir gehen mal ein bisschen zurück in die Evangelien. War das nicht bereits das erklärte Ziel des Teufels, als der Herr Jesus leibhaftig auf Erden war? Sich anbeten zu lassen. Was sagte der Teufel zum Herrn Jesus, als er ihn in der Wüste versuchte? Als ihn dann auch das ganze Land beschauen ließ. Dies alles will ich dir geben. Du kannst alles haben, alle Reiche dieser Erde. Du musst nur eines tun. Vor mir niederfallen und mich anbeten. Gut, dass der Herr Jesus nicht darauf reingefallen ist. Was hat er geantwortet? Wir wissen es. Er sagte zum Satan, hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Es steht geschrieben. Und liebe Freunde, Geschwister, das ist die rechte Waffe, um den Teufel in die Flucht zu schlagen. Es steht geschrieben. Nicht umsonst geht auch an uns, an dich und an mich, die Aufforderung aus Epheser 6, Vers 17, und nehme den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Wir müssen mit dem Wort Gottes arbeiten. Und wo das Wort Gottes zur rechten Anwendung kommt, womit mit diesem Schwert gekämpft wird, da hat der Böse nichts mehr zu melden. Denn der Teufel kann die Wahrheit und die rechte Stellung dazu nicht ertragen. Warum kann der Teufel die Wahrheit nicht ertragen? Weil der Teufel von Anfang an ein Lügner ist und der Vater der Lüge ist. Der Teufel kann auch nicht das Wort vom Kreuz und der Erlösung durch das Blut Jesu ertragen. Nein, weil ihm dadurch ein für alle Mal durch den Sohn Gottes der Kopf zertreten wurde. Das kann er nicht ertragen. Zumindest hatte ich das in der vergangenen Woche wieder bei einem persönlichen Gespräch in der Fußgängerzone erlebt. Ist mal ganz interessant, wenn man solche Begegnungen hat. Ich hatte eine Begegnung mit einem Priester von einem Krishna-Tempel. Ich war erstaunt, dass das sogar ein Deutscher war, ein junger Mann. Der hatte die Idee, nach Indien zu gehen und sich dort dieser Krishna-Religion anzuschließen. Und ist dort auch als Priester eingetreten. Und jetzt ist er wieder zurückgekommen nach Deutschland oder genauer gesagt hierher nach München und möchte hier diese Religion ausbreiten. Ja, er hatte ein sehr frommes Auftreten und meinte, wir müssen doch alle viel Meditation betreiben, wir müssen doch Gott lieben, wir müssen doch uns bemühen. Und zugleich stellte er auch mir die Frage, ob ich nicht schon mal Yoga gemacht hätte, das würde mir sehr empfehlen. Habe ich gesagt, ja, da ist er schon bei mir beim Richtigen. Da sagte ich, wenn ich die Wahrheit annehmen, Wenn wir nicht die Wahrheit annehmen, welches Gottes Wort ist, und wenn wir nicht erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir sündige Menschen sind und Erlösung durch das Blut Jesu brauchen, dann nützt uns alle Meditation und alle Liebe zu Gott nichts. Ich sagte, alle Religion ist wertlos. Und ich sagte zu ihm, auch Sie müssen erkennen, dass Sie ein Sünder sind und Erlösung brauchen. Ich sagte zu ihm, da taugt auch alle Meditation nichts. Sie müssen an den Herrn Jesus glauben. Er ist unsere einzige Chance und ihm Ihre Sünden bekennen. Und das, was er für Sie am Kreuz getan hat, persönlich in Anspruch nehmen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Und ich habe ihm dann noch Johannes 14,6 noch aufgesagt. Und kaum hatte ich das ausgesprochen, da schimpfte er über die Christen und hatte beinahe einen Fluch über mich ausgesprochen und ging mit großen Schritten davon. Tja, so ist es beim Teufel. So ist es mit dem Teufel, er kann die Wahrheit nicht ertragen. Man braucht nur sagen, Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und schon ist der Teufel auf der Flucht. Oder es gibt eine heftige Auseinandersetzung und Konfrontation. Aber so ist es auch mit dieser Hure, die hier uns aufgezeigt wird. Kapitel 17 und 18. Sie geht den breiten Weg mit dem Teufel. Und dieser Weg führt in die Verdammnis. Und auch diese Hure kann letztendlich die Wahrheit nicht ertragen. Und deshalb versucht sie von Anfang an, die Wahrheit zu verdrängen und auch die Zeugen des Herrn Jesus auszulöschen. Sie ist bis heute besudelt vom Blut der Märtyrer. Vers 2b lesen wir hier, sie hat das Blut der Knechte Gottes von ihrer Hand gefordert. Von den Leuten, die mit dem Heiligen Geist ausgerüstet worden sind, und wo der Herr Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Aber weil sie das Blut der Knechte Gottes von ihrer Hand gefordert hat, darum wird sie Gott auch furchtbar richten, und zwar mit Feuer verbrennen. Und sie wird ewige Qualen erleiden. Wo ihr Wurm nicht stirbt, wie es der Herr Jesus an anderer Stelle sagt, und das Feuer nicht erlischt, die Qual wird ewig sein. Aber infolge dieses Gerichtes wollen wir jetzt unseren Blick wieder zum Himmel lenken. Der Himmel, mit dem müssen wir uns viel mehr beschäftigen. Warum? Weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, da gehören wir eigentlich hin. Der Himmel ist unsere Heimat und da ist unser Bürgerrecht. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte. Der Jubel im Himmel. Der Jubel im Himmel. Der Himmel schaut alles so ganz anders an, als wie die Dinge, die auf der Erde geschehen. Der Himmel, der jubelt über das Gericht dieser Hure. Warum? Weil der Himmel schadenfreudig ist? Nein. Der Himmel jubelt, weil Gott absolut gerecht ist und seine Gerichte völlig gerechtfertigt sind. Merken wir uns das eine. Gottes Gerichte sind immer gerecht. Das bezeugt auch diese laute Stimme und die große Menge im Himmel. Offenbarung 19,2. Denn wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbte und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und abermals sprachen sie, Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und genau daran müssen wir festhalten. Gott lässt vieles zu auf dieser Erde, lässt auch vieles ausreifen. Aber sein Gericht wird kommen. Und da können wir auch mit diesem Lied einstimmen, das Christoph Blumhardt gedichtet hat, 1852. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, denn alles ist in seine Todesnacht gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. In Strophe 4 sagt er dann, ja, Jesus siegt, das glauben wir gewiss, und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesu dir. Denn alle muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Gerade Christoph Blumhardt, der hat auch viele geistliche Kämpfe gehabt und war ein großer Glaubensmann, aber er durfte sehen, wie der Herr Jesus über allem seinen Sieg vollzieht. Und dieser Sieg wird in Offenbarung 19 mit einem ganz besonderen Jubel ausgerufen. Und zwar taucht in diesem Abschnitt erstaunlicherweise viermal dieses hebräische Wort Halleluja auf. Das ist ein hebräisches Wort. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, dass dieser Abschnitt im Neuen Testament der einzige Abschnitt ist, die Verse 1 bis 6 hier, wo das Wort Halleluja überhaupt erwähnt wird, im Neuen Testament. Wir finden dieses Wort sonst in keinem anderen Textabschnitt des Neuen Testamentes. Außer wenn wir dann ins Alte Testament gehen, in den Psalmen. Da finden wir mehrmals den Ausspruch Halleluja. Bereits das zeigt uns, dass auch wir mit diesem Wort eher einen gemäßigten oder sparsamen Umgang haben sollten. Wir fragen uns zusätzlich, was heißt eigentlich Halleluja? Was heißt es übersetzt? Halleluja, das bedeutet lobt. Und wenn wir dann noch das Ja hinzusetzen, da finden wir eine Abkürzung für Jahwe. Also entsprechend übersetzt wird es heißen, lobt Jahwe. Oder auf andere Weise wird es übersetzt, preist den Herrn. Lobt Jahwe oder preist den Herrn. Wenn uns diese Bedeutung dieses Wortes bewusst ist, dann wissen wir, dass wir auch entsprechend würdig mit so einem Begriff umgehen sollten. Und wir wissen, dass es heute nicht selten geschieht, dass mit diesem Wort nur so um sich geworfen wird in manchen Bewegungen. Dass es ständig Halleluja heißt und dass er leichtfertig damit umgegangen wird. Wir fragen uns, warum wird hier im Himmel überhaupt dieses Halleluja so besonders hervorgehoben? Warum viermal in diesem Textabschnitt? Ein vierfaches Halleluja, sollte man die Predigt vielleicht auch nennen können. Ein vierfaches Halleluja. Wir sehen, dass es hier ganz besondere Gründe dafür gibt. Es gibt ganz besondere Gründe, warum hier viermal dieses Halleluja auftaucht. Dreimal wird uns zumindest hier ein erklärendes Denn aufgezeigt. Denn. In Vers 1 heißt es zunächst, danach hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Menge im Himmel, die sprachen, Halleluja, das Heil und der Ruhm und die Kraft gehören unserem Gott. Und dann Vers 2, denn wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbte und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und in Vers 6 heißt es dann, und ich hörte wie die Stimme einer großen Menge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie die Stimme starker Donner. Die sprachen, Halleluja! Jetzt kommt es wieder, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, ist König geworden. Oder auch in Vers 7, dann zwar kein Halleluja mehr, aber da heißt es, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Wir sehen hier die Begründungen in diesem Text. Denn wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet. Denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, ist König geworden. Und dann anschließend, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Es ist also so ein direkter Bezug zu dem, was Gott tut. So ein ganz direktes Gotteslob. in Bezug auf seine Gerechtigkeit und auf seine Gerichte, in Bezug auf sein Wirken. Es ist allein der Herr und allein das Lamm. Ihm gebührt allein die Ehre, ihm gebührt das Lob und nicht so wie bei der großen Hure. Und das ist aller Wahrscheinlichkeit hier zu erkennen, dass man bei der Hure meint, alle Konfessionen und Religionen würden mit ihren Vermischungen einen gewissen Gott anbeten können. Aber mit dem Halleluja ist nur Gott, der Herr, gemeint, nur der wahre und lebendige Gott. Wir dürfen ihn loben, alle Zeit, für das, was er tut, für seine wunderbaren Werke und für sein gerechtes Gericht. Und es gibt noch einen Grund, ihn zu loben und fröhlich zu sein und ihm die Ehre zu geben. Ein Grund für uns, ein Grund, sich heute schon darauf vorzubereiten. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Der Himmel sagt, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Warum? Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das ist der dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte, die Hochzeit des Lammes. Der erste Punkt war das Gericht auf Erden, der zweite Punkt der Jubel im Himmel und der dritte Punkt die Hochzeit des Lammes. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und gerade wenn wir an die Hochzeit des Lammes kommen, dann sehen wir, dass das nochmals ein ganz wesentlicher Teil im Heilsratschluss Gottes ist. Und ich hoffe, dass das auch für uns ein wesentlicher Grund ist, sich zu freuen und zu frohlocken. Was eines Tages stattfinden wird, und es wird kommen. Und wenn wir heute zum Herrn Jesus gehören, dann werden wir mit dabei sein. Denn ab diesem Zeitpunkt, wenn diese Hochzeit stattfindet, ab diesem Zeitpunkt beginnt die Gemeinde. Und damit beginnt auch dein und mein Leben. In völligem und vollkommenen Überfluss zu existieren. Wie der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und sie das Leben im Überfluss haben. Ja, wir haben heute schon das ewige Leben. Aber wenn wir bei ihm sein werden, es wird kein Vergleich sein zum heutigen Leben mit ihm. Wenn wir bei ihm sein werden und wenn diese Hochzeit stattgefunden hat, dann wird das Leben in vollkommenem Überfluss stattfinden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Und nun beginnt auch für die Gemeinde das Leben sichtbar. Sichtbar an der Seite des Herrn Jesus. Wir werden ihn alle Zeit sehen, wie er ist und was er tut. Und wir werden mit ihm am Tische sitzen. Das wird eine wunderbare und große Herrlichkeit sein. Und es wird nicht nur ein Augenblick sein. Das wird von Ewigkeit zu Ewigkeit andauern. Das wird sich nie beenden, dieses Verhältnis. Und nun beginnt für dich und für mich, für die Gemeinde, das Leben, worin wir auch mit dem Herrn Jesus richten dürfen. Ja, über die gefallenen Engel und über diese gefallene Welt. Und wir dürfen mit dem Herrn Jesus herrschen, das sagt uns die Heilige Schrift, ohne dass wir uns dabei selbst erheben wollen. Ein Leben in der Fülle bricht an, wenn wir mit dem Herrn vermählt sind. Ein Leben in der ewigen Freude. Die Hure Babylon dagegen, die wird wegen ihrer Unzucht gerichtet und geht ins Verderben. Die Gemeinde dagegen, die vermählt sich mit dem Herrn Jesus. Die Gemeinde, die wird keine Strafe bekommen vom Herrn. Warum nicht? Weil der Herr Jesus für seine Gemeinde die Strafe ins Kreuz getragen hat. Er nahm die Strafe auf sich, die du und ich verdient hättest. Wir wissen, dass die Gemeinde auch heute nicht perfekt ist. Da würden wir uns etwas anmaßen. Und natürlich, wenn wir auch in diese Weltzeit hineinschauen, Die Gemeinde ist vielen Gefahren in unserer heutigen Zeit ausgesetzt und auch sehr, sehr versucht, mit der Hure Babylon Schritt zu halten oder mitzugehen oder sich dabei zu vermischen. Doch wir müssen eines bedenken. Wenn der Herr Jesus uns erkauft hat mit seinem kostbaren Blut, dann wacht er auch über uns. Er ist unser Bräutigam geworden und wir sind seine Braut. Die Gemeinde ist sein Eigentum und er wacht über sein Eigentum. Und die Gemeinde, du und ich, wenn wir in Wahrheit an ihn glauben, dann sind wir versiegelt mit seinem Geist für Zeit und Ewigkeit. Und deshalb wird der Herr mit jedem, der sich zu ihm bekehrt hat, ans ewige Ziel kommen. Sagt es doch Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Er wird uns ans Ziel bringen. Vielleicht sind manche Kinder Gottes aber auch beschämt, wenn sie ihrem Herrn und Heiland begegnen müssen, weil sie nicht entsprechend gelebt haben. Andere dagegen werden ihm mit großer Freude und Erwartung begegnen. Doch vielleicht müssen wir uns immer wieder darüber bewusst werden, dass der Jesus dich und mich, dass er seine Gemeinde unendlich liebt und immer noch die Kontrolle über uns hat. Nun möchte ich uns heute Morgen fragen, ob auch wir ihm unsere Liebe entgegenbringen. Sind wir bereit, bist du bereit für diese Hochzeit, für die Vermählung mit ihm? Es ist so schön, dass der Jesus auch uns die Sendschreiben gegeben hat. Wir haben ja auch das auch bereits behandelt. Der Jesus zeigt immer wieder seinen Gemeinden auf, woran es mangelt. Ephesus, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich möchte doch Liebe bei dir sehen. Liebe zu mir, dem Herrn, deinem Gott. Bedenke, wovon du abgefallen bist. Denke darüber nach. Kehr wieder um, tue Buße und tue die ersten Werke, damit ich nicht über dich kommen muss und deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen muss, wenn du nicht Buße tun willst. Gut, dass uns der Herr Jesus immer wieder unseren Zustand aufzeigt. In den Gemeinden, aber auch im persönlichen Leben. Schnell sind wir dabei, nicht auf den Herrn zu hören. Schnell sind wir dabei, eigene Wege einzuschlagen. Vielleicht ist es auch bei dir und bei dir so, dass du manchmal ein Stück weit neben der Spur läufst. Nicht mehr so ganz dem Herrn nachfolgst. Gar nicht interessiert bist, seine Gebote, seinen Willen zu befolgen. Doch wenn das so ist, dann lass dich heute wieder in seine Liebe hineinnehmen. Lass dich wieder von ihm rufen. Lass dich wieder korrigieren. Komm zu ihm zurück. Er ruft dich heute und er möchte dir helfen. Und er möchte dich wieder aufrichten in eine ganz enge Beziehung zu ihm. Er ruft dich. Und Gott sei Dank, Dank sei ihm, dass er treu ist. Auch wenn wir manchmal untreu sind. Aber wir haben es mit einem treuen, mit einem ewig treuen Gott zu tun. Und ich möchte uns zu bedenken geben, wenn wir den Herrn Jesus lieben, wer den Herrn Jesus liebt, der wird ihm doch auch gefallen wollen. Wer den Herrn Jesus liebt, der wird doch auch Freude daran haben, ihm Gehör zu schenken. Und aus dem Gehör auch ihm Gehorsam zu leisten. Wer den Herrn Jesus liebt, wird Freude daran haben, seine Gebote zu tun. Doch ich möchte es nochmals abrunden. Letztendlich sind es nicht wir selbst, die uns ans Ziel bringen, sondern es ist der Herr Jesus, der uns ans Ziel bringen wird. Und wenn wir nochmals auf diese Hochzeit, auf diese Vermählung zu sprechen kommen, der Jesus, der Bräutigam, die Gemeinde, seine Braut, die Brautgemeinde. Da dürfen wir sicherlich einen Vergleich ziehen zwischen einer irdischen Hochzeit zwischen Mann und Frau. Was ist denn da die normale Basis bei zwei Menschen, die heiraten wollen? Was ist die Basis? Ist doch normalerweise die Liebe. Wenn keine Liebe vorhanden ist, dann wird es schwer sein, eine Ehe zu führen. Auch bei denen, die verheiratet sind. Und so ist es auch ähnlich bei uns zum Herrn Jesus. Das Bild einer Hochzeit ist der Ausdruck einer starken, auf Gegenseitigkeit beruhenden, freiwilligen Liebe, die zwei Partner für immer aneinander bindet. Und da müssen wir uns fragen, ob wir diesen Herrn Jesus, ob wir ihn wirklich aus aller Freiwilligkeit lieben, ob wir ihm gefallen wollen und ob wir ihm mit Freuden begegnen wollen. Wir wissen ja nicht, wann er kommen wird. Bist du bereit zu der Hochzeit? Auch ich muss mich dabei immer wieder selber hinterfragen. Vielleicht müssen wir wieder ganz neu auf die Worte in der Offenbarung Acht haben. Lasset uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes, sie wird kommen. Und wenn wir heute an ihn glauben, dann werden wir sicherlich mit dabei sein. In Vers 7 heißt es dann, denn seine Frau hat sich bereit gemacht. Was heißt das? Hier sehen wir unter dieser Frau auch die Braut, die Gemeinde. Das heißt, diese Bereitmachung, dass der Prozess der Zubereitung und Vorbereitung nun abgeschlossen ist. Wir wissen, dass unser Leben auch noch vor dem Herrn Jesus beurteilt werden muss. Es ist nicht so, dass wenn wir dem Herrn Jesus begegnen, die Begegnung in den Wolken des Himmels stattfinden wird, dass wir dann schon fertig sind für die Vermählung. Nein. Wir wissen, dass nach der Entrückung noch etwas Entscheidendes geschehen muss, bevor die Vermählung stattfinden kann. Was sagt die Bibel? Wir müssen alle noch vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also unser Leben muss noch vor dem Richterstuhl Christi beurteilt werden. Unser ganzes Glaubensleben, das wird vor dem Preisrichterstuhl Christi aufgedeckt werden. Alles wird offenbar werden. Da wird es jetzt zeigen, für wen wir die Dinge getan haben, die wir getan haben. Unser ganzer Charakter wird offenbar werden. Unsere Werke, unsere Worte und unsere Dienste. Für wen haben wir das getan? Und warum haben wir es getan? Alle Rätsel unseres Lebens werden auch dabei geklärt werden. Alle Probleme werden hierbei auch gelöst. Alle Fehler und auch alle Missverständnisse, die werden beleuchtet und aufgedeckt. Alles wird im Lichte Gottes veranschaulicht und geprüft werden. Und es wird geläutert werden wie durchs Feuer hindurch. Und nur was dieser Prüfung Gottes vor dem Preisrichterstuhl standhält, das wird am Ende auch bleiben. Und das werden wir mit in die Ewigkeit hineinnehmen. Und der Rest, der muss alles weg. Alles Müll, alles Schrott, alles Stroh und Heu, das verbrennen wird. Holz, Heu und Stroh. Bei Gott, da kann kein Unrat bleiben. Er wird dafür sorgen, dass wir keinen Unrat mit in die Ewigkeit hineinnehmen. Und was nicht in dem Herrn getan wurde, das kann nicht vor ihm bestehen. Und anschließend, da wird es dann der Gemeinde, also der Braut gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden. Diese feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen, sagt die Schrift. Und viele Ausleger sind sich hierin einig, dass diese feine Leinwand, dass hier nicht die Gerechtigkeit gemeint ist, welche der Herr Jesus für uns vollbracht hat bei der Erlösung, sondern es wird das Gewand sein, mit dem sich nun die Gläubigen kleiden, welches die Frucht ihrer eigenen Werke sind. Das, was sie mit hinübernehmen, mit dem werden sie bekleidet. Es sind die Dinge, welche im Herrn und durch seinen Geist gewirkt worden sind. Und hier geht auch das Wort in Epheser 5, Vers 27 in Erfüllung. Epheser 5, Vers 27 sagt, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Wenn wir das vor Augen haben, dass alles nochmals geläutert und geprüft werden muss, unsere ganzen Werke, alles, was wir gelebt haben in unserem Glaubensleben, dann möchte ich uns auch an diesem Tag zu bedenken geben, dass jeder Tag und jede Stunde, die wir vom Herrn bekommen, ein Geschenk von ihm ist. Ein Geschenk von ihm, das für die Ewigkeit überaus kostbar und wertvoll sein kann. Wir tragen heute dafür Verantwortung, wie unser Leben vor dem Preisrichterstuhl Christi beurteilt wird. Wir sind dafür verantwortlich. Die Bibel zeigt uns, dass unser Leben in einer tiefen Beziehung und Verbundenheit zu dem Herrn Jesus stattfinden soll. In all unserem Tun müssen wir uns immer wieder hinterfragen: Lebe ich eigentlich für den Herrn? Lebe ich für ihn? Liebe ich ihn? Gehorche ich ihm? Wirke ich durch ihn? Aber wenn diese Beurteilung am Preisrichterstuhl abgeschlossen ist und die Braut entsprechend eingekleidet ist, dann ist sie auch bereitet, um sich mit dem Herrn, mit dem Bräutigam zu vermählen. Das wird eine wunderbare Angelegenheit sein. Diese Hochzeit mit dem Herrn Jesus, wenn die Vermählung im Himmel stattfinden wird. Wir sehen allerdings dieses Gesamtbild der Hochzeit wie in einer traditionell jüdischen Hochzeit. Da gibt es zunächst die Verlobung, es gibt die eigentliche Zeremonie der Vermählung und dann gibt es noch das Hochzeitsmahl. Bei der Verlobung, da haben Braut und Bräutigam eigentlich bei einer normalen Hochzeit nicht viel miteinander zu schaffen, sondern das bestimmen die Eltern im Voraus, wenn Braut und Bräutigam noch Kinder sind. Wir wissen das auch von Maria und Josef, die waren auch verlobt, aber noch nicht verheiratet. Zuerst findet die Verlobung statt, aber das ist für uns eine schöne Parallele, wenn der Herr Jesus uns zu sich holen wird in der Entrückung und uns dann mit ins Vaterhaus nimmt, wo dann die eigentliche Zeremonie stattfindet. Die Braut wird ins Vaterhaus geholt, wo die Vermählungszeremonie stattfindet und dann das eigentliche Hochzeitsmahl. Manche meinen, das wird im Himmel geschehen, aber viele Ausleger sind sich einig und es ist eigentlich auch nur ganz logisch, dass das Hochzeitsmahl, die eigentliche Hochzeitsfeier, wiederum auf Erden stattfinden wird. Das wird dann stattfinden, wenn der Herr Jesus mit seiner Gemeinde, also dann mit seiner vermählten Frau auf die Erde kommen wird und wo auch dann viele Gäste auch auf Erden dabei sein werden. Und dann passt auch dieser Vers hier aus Kapitel 19, Vers 9, wunderbar in diesen gesamten Abschnitt. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das ist nicht die Gemeinde, sondern das sind die Gäste. Und er sprach zu mir: Diese sind wahrhaftige Worte Gottes. Wir freuen uns auf diese große und herrliche Zukunft. Bist du bereit zu der Hochzeit? Das war unser Thema. Wir möchten uns darauf zubereiten lassen, auch ganz in diesem Bewusstsein mit dem heutigen Textabschnitt, und uns freuen und frohlocken mit dem Himmel über dieses wunderbare Ereignis, das wir in Bälde erwarten dürfen, zu der großen Hochzeit des Lammes. Amen. Lasst uns noch beten. Danke, lieber Vater im Himmel, für dein Wort. Danke für die Einblicke, die du uns gibst. Danke, Herr, für die große und wunderbare Zukunft, die du uns bereitest. Herr, lass uns das vor Augen haben. Wenn auch in dieser Welt immer mehr Finsternis einzieht, du weißt ja, dass die Gemeinde immer mehr in Bedrängnis kommen wird, auch in kommender Zeit. Wir wissen nicht, wie alles noch auch auf uns noch ausgeübt werden wird. Aber wir danken dir, dass wir dein Eigentum sein dürfen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass wir die Zeit auskaufen, in der wir sein dürfen. Wir dürfen alle Ruhe in dir haben, und das ist wunderbar, allen Frieden in dir. Behilf du, Herr, dass wir auch dieses Leben für dich leben. Du hast uns dieses Leben gegeben und du möchtest uns mit Freuden im Himmel erwarten. Wir möchten dir dafür danken, für dein großes Erlösungswerk, Herr, für den Tag, wo du auch uns zu dir holen wirst. Aber auch, Herr, hilf uns, uns vorzubereiten für den Tag des Preisrichterstuhles und auch heute schon in dieser großen Freude der Vermählung zu leben und des Hochzeitsmahls. Dank sei dir dafür. Amen.